Deutschlandfunk, Europa heute.
Im Studio ist Katrin Michaelsen. Guten Morgen. Wir wollen gleich über den russischen Oppositionellen Alexei Nawalny sprechen, der schwer erkrankt ist, der um sein Leben kämpfen soll. Wir wollen wissen, was den Antikorruptionskämpfer in Russland politisch so gefährlich macht. Erst der Gesundheitsminister, dann ist in Polen auch noch der Außenminister zurückgetreten, ausgerechnet jetzt in politisch heikler Nachbarschaft zu Belarus, wir berichten aus Warschau. Und in Belgien galten zuletzt strenge Corona-Regeln, nun lockert die Regierung diese wieder. Warum? Auch dazu gleich mehr in Europa heute. Wie schwer Alexei Nawalny erkrankt ist, das ist auch heute Morgen schwer zu sagen. Aus dem Krankenhaus in der sibirischen Stadt Omsk kommen nur bruchstückhaft Informationen. Seit gestern wird der Kreml-Kritiker dort behandelt. Seine Mitarbeiter gehen von einer absichtlichen Vergiftung als Krankheitsursache aus. Deutschland hat medizinische Hilfe angeboten. Ein Spezialflugzeug soll am Morgen gestartet sein, um Alexei Nawalny nach Berlin zu holen. Die Ärzte in der Klinik in Omsk erlauben den Transport jedoch nicht, schrieb Nawalnys Sprecherin am Morgen auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Die Ärzte hielten Nawalny für nicht transportfähig. So bleiben erst einmal noch viele Fragezeichen zu Nawalnys Gesundheitszustand, zu den Hintergründen seiner plötzlichen Erkrankung in Omsk. Die werden wir von hier aus schwer aufklären können. Aber mit meinem Gesprächspartner Manfred Sapper, dem Chefredakteur der Zeitschrift Osteuropa, kann ich nun darüber sprechen, wie Alexei Nawalny es geschafft hat, zu einem der bekanntesten Kreml-Kritiker zu werden. Guten Morgen, Herr Sapper.
Guten Morgen, Frau Michaelsen.
Herr Sapper, Alexei Nawalny ist der prominenteste Oppositionelle in Russland. Ist er damit auch der gefährlichste aus Sicht des Kremls?
Absolut. Er ist der einzige Oppositionelle, der dem Putin-Regime wirklich die Stirn bietet. Und er macht das deshalb, weil er ein ganz ähnliches politisches Profil zunächst hat. Das ist einer, der aus der liberalen und aus der nationalliberalen Ecke kommt und die Bevölkerung von jung bis alt, von gebildet bis einfache Leute auf dem Lande anspricht. Er ist der Einzige, der eine atemberaubende Mobilisationsfähigkeit in der Gesellschaft entfaltet hat. Und er ist der Einzige, der Strukturen aufgebaut hat, die ein Gegengewicht zu dem autoritären Putin-Regime darstellen können.
Nawalny wurde bereits mehrfach festgenommen, er wurde mehrfach angegriffen. Was ist danach in der russischen Bevölkerung passiert? Hat das seine Position eher geschmälert oder eher gestärkt? Was beobachten Sie?
Eher gestärkt, weil selbst diejenigen liberalen Kräfte, die zunächst wegen seiner nationalistischen Äußerungen distanziert auf ihn geschaut haben, gesagt haben, es ist wirklich beeindruckend, was er leistet. Und er wird über alle gesellschaftlichen Gruppen anerkannt. Und zwar deshalb, weil es niemanden anderen in Russland gibt, der so virtuos die kriminellen kleptokratischen Machenschaften der Elite offenlegt. Wir müssen uns vorstellen, Nawalny dreht Filme, herausragend professionell gemacht, hat ein Team, die Stiftung zur Bekämpfung der Korruption, wo er aufzeigt, wie schamlos die Elite sich um Putin bereichert. 35 Millionen Menschen bei einer Bevölkerung in Russland von 140 Millionen, 35 Millionen Menschen haben sich zum Beispiel ein Video von ihm über die schamlose Bereicherung von Medvedev, dem Adlatus von Putin, dem langjährigen Ministerpräsidenten und zwischenzeitlichem Platzhalter als Präsident, angeschaut. Er regt die Leute auf dadurch, dass er selbst zeigt, wie diejenigen, die eigentlich für Ordnung stehen sollen, kriminell sind. Er hat keine Angst. Er legt sich an mit den Präsidenten des Ermittlungskomitees, Alexander Bastyrkin. Er deckt auf, was für eine Doppelmoral jemand wie der FSB-Chef Alexander Bortnikow hat. Und das alles, das hat ihm ungemeine Anerkennung über die gesamte Gesellschaft gebracht. Und er ist in der Lage, dadurch, dass er aus der Stiftung heraus und aus seinen Tätigkeiten heraus dann eine politische dezentrale Organisation geschaffen hat, junge Leute zu aktivieren, die ja auch die Träger des Protests in Regionen und jetzt momentan in Belarus sind.
Wenn wir uns die Arbeit von Alexei Nawalny angucken, gibt es Sie haben beschrieben, wie virtuos er vorgeht, aber gibt es auch Zweifel und Kritik an seinen Methoden?
Natürlich gibt es die. Und in einem Regime wie Russlands ist davon auszugehen, dass er zum Teil auch Material gesteckt bekommt von Leuten, die in unterschiedlichen Seilschaften miteinander kämpfen. Vieles von dem, das wissen wir als Journalisten sehr gut, was als investigatives Material von Medien aufgedeckt wird, wird nur deshalb aufgedeckt, weil irgendjemand, der Mitwisser, Materialien durchsticht. Und in dieser Hinsicht ist bei manchen der Verdacht, dass Nawalny sich auch instrumentalisieren lässt, aber er ist meines Erachtens in der Hinsicht über jeden Zweifel erhaben, weil er überhaupt keine Rücksicht nimmt und auch nicht kompromittiert ist.
Herr Sapper, ich möchte noch auf einen anderen Aspekt zu sprechen kommen. Welche Rolle spielen eigentlich die Proteste in Belarus, die Proteste gegen Alexander Lukaschenko? Lukaschenko hat Nawalny ja vorgeworfen, hinter den Protesten der Opposition zu stehen.
Wir wissen es nicht, aber es hat eine ganz besondere Bedeutung. Das, was in Belarus passiert, ist, dass die Menschen ihre Angst verlieren. Und Angst ist neben Zynismus die entscheidende Systemressource für die Stabilität von Diktaturen und autoritärer Herrschaft. Nawalny ist derjenige, der angstfrei Putin und dem Putin-Regime die Stirn geboten hat. Und er empowert, er ermächtigt Menschen dadurch, keine Angst zu haben. Und auch Russland ist ein politisches Regime, das sehr stark auf Angst und Zynismus basiert. Diese Angst erodiert, weil zum Beispiel seit jetzt mittlerweile 5 Wochen Leute im Gebiet Chabarowsk auf die Straße gehen. Und eine Ermordung oder ein Giftanschlag eines der führenden Oppositionellen ist nicht nur gegen ihn gerichtet, sondern ist ein Signal an die gesamte Opposition, an die gesamte Gesellschaft, dass sie wieder Angst haben soll. Das ist eine Botschaft dieses Attentats. Ob das aus dem Kreml, aus dem FSB oder aus einem der Umfelder von denjenigen in Auftrag gegeben wurde, mit denen sich Nawalny angelegt hat, zum Beispiel der berühmte Jewgeni Prigozhin, Putins Koch, das wissen wir nicht. Das werden wir nie erfahren. Aber es ist genau das Gleiche, was bei der Ermordung von Boris Nemtsov passiert ist, dass es mehrere Optionen gibt und das Ergebnis ist, Nemtsov ist tot und die Gesellschaft ist wieder in Angst versetzt worden. Und das ist das, was wir momentan als Lehre der politischen Machtausübung dort sehen können.
Besten Dank. Manfred Sapper, Chefredakteur der Zeitschrift Osteuropa war das. Mit ihm sprach ich über den Fall des russischen Kreml-Kritikers Alexei Nawalny. Die Entwicklungen in Belarus werden nicht nur in Russland sehr genau verfolgt, auch in unserem anderen Nachbarland in Polen wird sehr genau hingeschaut, was sich auf den Straßen in Minsk tut, wie stark der Druck auf den belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko wächst. Und so war es auch Polen, das als erstes EU-Mitglied verlangt hat, dass sich die Europäische Union als Ganze mit der politischen Krise in Belarus beschäftigt. Umso überraschender gestern die Ankündigung, dass der polnische Außenminister Jacek Czaputowicz zurücktritt. Florian Kellermann mit den Hintergründen.
Noch am Mittwoch schien es, als wolle sich der damalige polnische Außenminister intensiv um die politische Krise im Nachbarland Belarus kümmern. Jacek Czaputowicz empfing 2 zentrale belarussische Oppositionelle in Warschau, Valerij und Weronika Tsepkalo. Beide waren aus ihrem Heimatland geflohen. Neuwahlen in Belarus wären jetzt die richtige Lösung, erklärte Czaputowicz. Keine 24 Stunden später reichte er seinen Rücktritt ein, ohne ihn zu erklären. Dies überließ er Michał Dworczyk, dem Chef der Kanzlei des Ministerpräsidenten. Der sagte im Fernsehsender Polsat, das ist nichts Erstaunliches, dass jetzt 2 Minister zurückgetreten sind, der Gesundheitsminister und der Außenminister. Das ist ein guter Moment. Im Sommer passiert nicht so viel. Und Herr Czaputowicz hatte seinen Abschied schon früher angekündigt. Das stimmt. Czaputowicz hatte aus seiner Amtsmüdigkeit kein Hehl gemacht. Nun wolle er Polens Politik angesichts der Vorgänge in Belarus lieber seinem Nachfolger überlassen, heißt es aus der Regierung. Vor Polen steht in der Tat keine leichte Aufgabe. Schließlich ist Belarus ein unmittelbarer Nachbar. Und noch dazu haben sich die Machthaber in Minsk propagandistisch auf Polen eingeschossen. Sie behaupten, Warschau habe die Proteste gegen Präsident Lukaschenko angezettelt. Ein absurder Vorwurf, der das Verhältnis zwischen Warschau und Minsk massiv belastet. Nach Ansicht von Experten ist Czaputowicz aber nicht zurückgetreten, weil ihm die Aufgabe zu groß wäre. Jerzy Haszczynski von der konservativen Tageszeitung Rzeczpospolita sagte gegenüber Radio Talk FM: Das ist der reale Grund für diesen Rücktritt. Jacek Czaputowicz konnte nicht das verwirklichen, was er wollte. Immer wenn er etwas begonnen hat, ist ein anderer gekommen und hat es zerstört. Er hat versucht, die Beziehungen zu Deutschland zu verbessern. Er hat sich sehr oft mit Bundesaußenminister Heiko Maas getroffen. Aber daraus hat sich nicht viel ergeben. Czaputowiczs Arbeit wurde schlicht boykottiert. Tatsächlich war die Entspannung zwischen Berlin und Warschau zu spüren, nachdem Czaputowicz vor 2,5 Jahren das Amt übernommen hatte. Dennoch heizten andere Akteure immer wieder die Konflikte an, mutmaßlich auf Geheiß des Vorsitzenden der rechtskonservativen Regierungspartei PiS, Jarosław Kaczyński. So steht immer noch im Raum, dass Polen von Deutschland Reparationen für Schäden aus dem Zweiten Weltkrieg fordern könnte. Als dezidiert Deutschland- und EU-kritisch gilt Krzysztof Szczerski, Kanzleichef von Staatspräsident Andrzej Duda, eine wichtige Figur in der polnischen Außenpolitik. Er wurde als möglicher Nachfolger von Czaputowicz gehandelt. Ebenso Konrad Szymański, der in der Regierung für EU-Fragen zuständig ist und innerhalb des PiS-Lagers liberale Positionen vertritt. Der tatsächliche Nachfolger, der gestern am späten Nachmittag bekannt gegeben wurde, ist dagegen für viele Beobachter eine Überraschung. Zbigniew Rau ist zwar kein unbeschriebenes Blatt, der 65-Jährige ist Vorsitzender des Außenausschusses des Parlaments, aber er tat sich in zentralen Debatten bisher kaum hervor. Ministerpräsident Mateusz Morawiecki sagte gestern über ihn: Er ist Professor der Rechtswissenschaften. Er beschäftigt sich mit den transatlantischen Beziehungen, hat große Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit den USA. Er interessiert sich stark für Wirtschaftsbeziehungen und für Fragen der Europäischen Union. Kommentatoren, auch aus dem Oppositionslager, betonen, dass Zbigniew Rau stets bereit zum Dialog sei. Sie heben allerdings auch hervor, dass er in seinen Ansichten streng auf der EU-skeptischen Linie der Regierungspartei PiS liege. Spätestens bei seiner Antrittsrede im Parlament wird Zbigniew Rau erklären, welche eigenen Akzente er setzen möchte.
Polen hat einen neuen Außenminister. Über die überraschende Personalie berichtete Florian Kellermann aus Warschau. In der Corona-Pandemie musste Belgien zuletzt hohe Infektionszahlen und viele Todesfälle verkraften. Deswegen galten in den letzten Wochen strengere Regeln in unserem Nachbarland. Die Menschen mussten Begegnungen und Kontakte einschränken, um einen größeren Ausbruch zu verhindern. Diese Rechnung scheint offenbar aufgegangen zu sein, denn die Regierung unter Premierministerin Sophie Wilmès hat gestern beschlossen, die Corona-Auflagen wieder leicht zu lockern. Paul Vorreiter ist unser Korrespondent in Brüssel. Herr Vorreiter, wie genau begründet die Regierung denn den Schritt und was ändert sich jetzt für die Menschen in Belgien?
Also es sind zwei Werte, die aus Sicht der Regierung möglicherweise einen positiven Trend darstellen. Es verlangsamt sich seit etwa 2 Wochen. Die Zahl der Neuinfektionen liegt jetzt bei etwas über 500 je 100.000 Einwohner. Und der Reproduktionswert, der ist auf unter 1 gerutscht, erstmals seit Wochen. Der liegt bei 0,9. Das heißt, eine infizierte Person infiziert mathematisch betrachtet weniger als eine andere Person. Und für die Belgier bedeutet das, dass sich die Regierung jetzt für kleinere Lockerungen entschieden hat im öffentlichen Leben, die jetzt auch in Kürze in Kraft treten werden. Es ist in Zukunft wieder erlaubt, zu zweit und ohne Zeitlimit einkaufen zu gehen. Bisher durfte man das nur alleine und auch nur 30 Minuten waren erlaubt. Auch die Teilnehmergrenzen für Veranstaltungen in geschlossenen Räumen und im Freien, die werden angehoben. 200 drinnen bis zu 400 draußen, doppelt so viele wie bisher. Allerdings müssen auch da weiterhin weiterhin die Abstandsregeln eingehalten werden. Das Ganze wirkt so ein bisschen überraschend, muss man allerdings auch dazu sagen, weil erst vergangene Woche die Hauptstadtregion Brüssel noch eine allgemeine Maskenpflicht eingeführt hat. Also man muss überall in der Öffentlichkeit in der Hauptstadtregion eine Maske tragen. Hier war ein anderer Wert ausschlaggebend, nämlich dass 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner überschritten wurden. Und auch dieser Trend, der zeigt nach wie vor, obwohl es diese Maßnahme gibt, in der Hauptstadt immer noch weiter nach oben. Also auch das gehört so ein bisschen zum belgischen Management. Häufig aktualisierte Regelungen, die dann auch von Region zu Region unterschiedlich sind und sich auch irgendwie widersprechen.
Die Regierung hat auch den bevorstehenden Beginn des neuen Schuljahres in den Blick genommen. Wie bereitet sich das Land darauf vor?
Ja, also angedacht ist, dass für alle Klassen in allen Schulformen ab dem 1. September die Schule wieder beginnen kann. Das geht auch mit Auflagen einher. Ab 12 Jahren ist Maske tragen Pflicht. Das gilt dann natürlich auch für die Lehrkräfte. Allerdings möchte man sich ansehen, wie dieser Schulstart dann so beginnt. Es kann nämlich gut möglich sein, dass man auf kommunaler Ebene Infektionsherde hat. Und da hat man sich die Möglichkeit eröffnet, dass im Bereich der Sekundarschulen dann weitere Maßnahmen getroffen werden können. Das müssen dann eben aber die Gemeinden selber entscheiden. Also man könnte zum Beispiel den Schülerinnen und Schülern vorschreiben, dass sie eine Präsenzwoche in der Schule haben, die andere Woche dann Homeschooling machen. Also da ist die Strategie der Regierung einfach zu sagen, der Schulbeginn soll auf jeden Fall starten, aber es gibt danach eben die Möglichkeit, lokal noch zusätzliche Maßnahmen einzuführen, was natürlich auch in der Praxis dann aber dazu führen kann, dass es schon so ein bisschen zerfaserter Schulbeginn dann werden kann für die Schülerinnen und Schüler hier in Belgien.
Es gibt auch eine Reihe von Regeln für Reiserückkehrer, die aus Risikogebieten kommen. Wie diszipliniert halten sich die Belgier eigentlich an Quarantäne- und Testvorgaben?
Ja, eigentlich nicht wirklich. Also die Regierung geht davon aus, dass nur 50% der Menschen, die aus roten Regionen kommen, sich an die Quarantänepflicht halten und auch den Test machen, der obligatorisch ist. Die Regierung hier in Belgien hat ein Ampelsystem aufgestellt, das besagt, welche Regionen eben gerade besonders gefährdet sind und welche Maßnahmen man danach treffen muss. Das Problem bei dieser Ampel ist allerdings auch ein wenig, dass diese roten Regionen, die ausgeschrieben werden, sich teilweise auch täglich ändern können. Zurzeit ist zum Beispiel Malta, Dänemark und Finnland sind jetzt betroffen. Das heißt also, man müsste, um sich eben an diese Regeln auch halten zu können, das ständig selbst auch kontrollieren und gucken, welche Regionen da eben gerade betroffen sind, was sicherlich viele nicht machen. Und übrigens ist auch das auch etwas, was man jetzt auch schon inzwischen auch untersucht hat hier in Belgien, dass die Bereitschaft, sich wirklich so sehr strikt an die Regeln zu halten, immer weiter zurückgeht. Die Uni Gent, die hat sich in Flandern umgesehen, wie hoch da die Bereitschaft ist, und da liegt sie ungefähr jetzt nur noch bei einem Drittel der Menschen, die bereit sind, eben diese Regeln streng einzuhalten. Im März war man da noch bei einem Wert von 80%. Also man kann sagen, die Belgier sind auch ein wenig Corona-müde geworden.
Paul Vorreiter, wenn wir am Ende einen Strich drunter setzen und Bilanz ziehen, was ist von dem Corona-Management der Regierung insgesamt zu halten?
Also es ist zumindest sehr verwirrend, denn wie gesagt, es ändert sich teilweise im Wochenrhythmus. Wir haben vor wenigen Wochen erst eine Ausweitung der Maskenpflicht in der Öffentlichkeit erlebt. In Brüssel sind die Zahlen weiter nach oben gegangen, gehen jetzt immer noch weiter nach oben. Jetzt das Signal, was gestern von nationaler Ebene gesendet wurde, ist, dass man wieder leichte Lockerungen in Kauf nehmen kann oder machen kann. Und hinzu kommt, dass halt eben viele dieser Regelungen, die sich Belgien gegeben hat, eigentlich auch gar nicht kontrolliert werden können. Wer kontrolliert, ob in den Geschäften tatsächlich, so wie es bisher war, dass man nur 30 Minuten sich da drin aufgehalten hat, um einkaufen zu gehen. Das sind Dinge, die, also Belgien arbeitet da sehr viel mit psychologischen Regeln, möchte man sagen. Vielleicht haben die auch eine gewisse Wirkung auf die Leute, aber was tatsächlich gemacht wird, ist zumindest von staatlicher Seite kaum zu überblicken.
Wie steht es um Corona in Belgien? Dazu waren das Antworten von unserem Korrespondenten Paul Vorreiter in Brüssel. Und das war's von Europa heute an diesem Freitag. Danke für Ihr Interesse, danke fürs Zuhören, sagt Katrin Michaelsen.